Der Franke und Bornberg Podcast 3F+. Herzlich willkommen. Ich bin Michael Franke und begrüße Sie zu unserem Podcast 3F+, dem Podcast für Versicherungen, Finanzen und Nachhaltigkeit.
Es kann wirklich jeden treffen. Der Markt ist riesig. Wir glauben an das Wachstum.
Es wird Sie vielleicht überraschen, aber ja, das ist so. Versichert euch dann, wenn euer Gesundheitszustand vermeintlich noch top in Schuss ist, wenn ich es mal so platt formulieren darf. Also es geht immer was. Wir bemerken einen Trend, der ist ganz klar so ein bisschen vom Produkt weg. Und ich glaube, der totale Gamechanger jetzt für uns ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Wir haben überragende Leistungsquoten, das heißt, wir leisten 6% Punkte häufiger als der Marktdurchschnitt.
In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der Arbeitskraftabsicherung ein. Ein Thema, das für Vermittler, aber auch für alle Erwerbstätigen von großer Bedeutung ist. Mein Gesprächspartner ist Fabian von Löbbecke, Vorstand der HDI Lebensversicherung. Ich spreche mit ihm über die neuesten Trends in der Berufsunfähigkeitsversicherung und die Herausforderungen, vor denen die Branche heute steht. Aber auch über die aktuelle BU des HDI und was in Sachen innovative Produktentwicklung heute und in Zukunft noch geht. Was können wir darüber hinaus aus den aktuellen Statistiken zum BU-Neugeschäft lernen? Und wie schützen Vermittler ihre Kunden am besten vor finanziellen Risiken beim Verlust der Arbeitskraft? Wir beleuchten nicht nur die Zahlen und Fakten, sondern auch die menschliche Seite dieses Themas. Wie können wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer frühzeitigen Absicherung schärfen? Was tut die Branche, um den Menschen mehr Schutz und Sicherheit zu bieten? Und wie können Verbraucher sensibilisiert werden, denen der Staat zu viel verspricht? Hören Sie rein, wenn wir über die wachsende Bedeutung von Risikoprüfung, Produktanpassungen und sogar KI im Versicherungsbereich sprechen. Und was das alles für die Zukunft der Arbeitskraftabsicherung bedeutet. Legen wir los. Hallo Herr von Löbbecke.
Hallo Herr Frank, ich grüße Sie hier.
Ja, ebenso. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Das ist inzwischen schon etwas über ein Jahr her. Habe ich gar nicht mir vorstellen
können. Ja, Wahnsinn. Das war eine konstruktiv-kritische Diskussion. Ich erinnere mich dunkel.
Genau. Wir wollen ja konstruktiv-kritisch auch bleiben oder aber auch positiv und den Fokus aber ein bisschen weiter aufmachen als beim letzten Mal. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir ja interessante Anlässe. Sie haben ein neues Produkt inzwischen rausgebracht. Und die Änderung an dem vorherigen Produkt war ja auch noch nicht so lange her. Und da ist natürlich immer spannend, was dazu zu erzählen geht. Aber zunächst mal ist vielleicht hilfreich, eine kurze Einschätzung so eigentlich zur Marktsituation. Also wie empfinden Sie im Moment den Markt zur Arbeitskraftabsicherung?
Naja, wir sehen als HDI dann natürlich ein deutliches Wachstumspotenzial noch. Wir wissen ja aus Statistiken, die kennen Sie auch, jeder Vierte wird in seinem Arbeitsleben irgendwann mal berufsunfähig. Der Durchschnittskunde bei uns im Alter von 44 Jahren. Wir wissen auch, dass über 60% immer noch keine private BU-Police haben. Aus verschiedenen Gründen. Dem einen ist zu teuer, der andere hat Vorerkrankungen, die nicht versicherbar sind. Der andere sieht schlicht keine Notwendigkeit. Aber ich glaube, das wissen wir auch beide, der Bedarf ist immens. Wenn ich jetzt einfach in die gesetzliche Rente nur reingucke, die Erwerbsminderung, das sind durchschnittlich 1.000 Euro, da ist der soziale Abstieg vorprogrammiert. Und wir wissen mittlerweile auch, es kann ja jeden treffen in der BU. Wir wissen Psyche 30%, Skelettbewegungsapparat 20%, Krebserkrankung 17%. Also es kann wirklich jeden treffen. Der Markt ist riesig. Wir glauben an das Wachstum.
Ja, also man könnte fast sagen, wir brauchen es. Also die Menschen brauchen es. Also nicht nur der Betrieb und die Unternehmen, sondern auch die Menschen. Vor allen Dingen, Sie sprachen das Thema gesetzliche Leistungen aus der Erwerbsminderungsrente an. Mhm. Die wird ja auch erst fällig eben bei Erwerbsminderung, sprich nicht. Und den Wert, den Sie nannten, ist ja auch die volle Erwerbsminderung.
Genau.
Das heißt, man kann dem gesamten Arbeitsmarkt nicht mehr als 3 Stunden zur Verfügung stehen. Da haben wir ja eine deutlich niedrigere Schwelle im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Insofern wird es vielleicht auch öfter mal gar nicht so die Unterstützung durch die gesetzliche Rentenversicherung geben, weil wenn man seinen Beruf ausüben kann, ist man ja noch lange nicht erwerbsgemindert.
Vollkommen richtiger Hinweis. Also ist das Problem eigentlich noch dramatischer als von mir skizziert, exakt.
Ja, aber im Worst Case ist es natürlich richtig. Da hat man dann eine Unterstützung, kann man eigentlich nicht sagen. Das ist ja so ein bisschen wie Sozialhilfeniveau. Ich glaube sogar ein bisschen drunter, was die Erwerbsminderungsrente angeht. Das Thema Geschäftsstruktur, also auch gerade Neugeschäft, wir untersuchen das ja regelmäßig für den Gesamtmarkt und der GdV gibt ja seine Statistiken raus. Da konnten wir ja feststellen, also zum einen, die letzten Jahre oder viele, viele Jahre haben wir schon eine Seitwärtsbewegung im Neugeschäft. Das geht mal ein bisschen rauf und runter. Im letzten Jahr war es eben wieder ein bisschen runter. Knapp 450.000 Stück an Verträgen, selbstständige Invaliditätsversicherungen. Da wird ja leider nicht unterschieden zwischen BU oder Grundfähigkeit, sondern heißt alles Invaliditätsversicherung beim GdV. Und dann, wenn man Storno dagegen rechnet, also das, was so an Abgängen da ist, kommt man nur noch auf 188.000 Stück, die quasi richtig neu sind, dazukommen.
Genau, vorher waren es noch 220.000 Stücke, genau.
Genau. Und ich stelle immer gerne dagegen so die Anzahl der Erwerbstätigen bis Alter 34, weil das dürfte so hauptsächlich die Zielgruppe natürlich sein für die Absicherung der Arbeitskraft. Da haben wir 12,5 Millionen zu, ich sag mal, 188.000 neu hinzugekommenen jetzt im letzten Jahr an Absicherung. Da scheint noch was zu gehen, oder?
Ja, da ist eine Menge Nachholbedarf gegeben, auf alle Fälle. Ich hatte es gerade angesprochen. Die gute Nachricht ist, immer mehr Anbieter natürlich in der Lebensversicherung haben das Geschäftsfeld ja auch für sich entdeckt. Wir fokussieren uns ja auch auf sehr konkrete Zielgruppen. Wir passen sehr genau nochmal Produktfeatures an. Die Preise werden nochmal adjustiert. Also das Produkt wird auch erschwinglicher für alle. Die Entwicklungszyklen werden immer kürzer. Wir reagieren schneller auf die Märkte. Also an der Ecke tun wir ja als Branche eine Menge, um den Bedarf wirklich bei den Menschen zu wecken und dann auch abzusichern. Übrigens diesen leicht sinkenden Markt, den Sie vielleicht gerade angedeutet haben, den können wir als HDI auch gar nicht so bestätigen. Also bei uns läuft es da wirklich gut an der Stelle.
Okay, gut. Also da machen nur die anderen was verkehrt.
Umso besser für uns dann an der Stelle.
Ja, was man auch feststellen kann, ist, das ist ja eine positive Botschaft, jetzt die durchschnittliche Rente im Neugeschäft geht hoch. Mhm. Ja, das war im letzten Jahr 1.552 Euro. Da könnte man sagen, das klingt ja schon mal ganz passabel, aber es ist natürlich ein Durchschnittswert. Das heißt, wir haben viele Renten, die auch deutlich darunter liegen. Und dafür gibt es natürlich auch sehr viel höhere Renten, wenn man zum Beispiel Selbstständige sieht oder eben Einkommensgruppen, die doch deutlich höhere Einkünfte haben, die ja auch gerade potenzielle Zielgruppen für die Versicherungswirtschaft sind. Das klingt zwar zunächst positiv, ich habe aber mal ausgewertet, wie sich eigentlich die Nettoeinkommen entwickelt haben. Und wenn man sich das anschaut, haben wir sogar tatsächlich prozentual leicht verloren. Das heißt also, das Neugeschäft, die durchschnittliche Rente steigt, aber die Einkünfte steigen noch mehr. Das heißt, das ist jetzt einfach im Grunde eine Parallelentwicklung der Einkünfte, also gar keine tatsächliche Steigerung in dem Sinne der Vertriebsleistung, die dahinter ist. Auch das fand ich jetzt mal einen spannenden Aspekt, weil diesen Aspekt hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich überlege gerade, in den Durchschnitt gehen natürlich dann auch betriebliche Alterssorgen rein. Die fallen manchmal ein bisschen geringer aus, gerade wenn es arbeitgeberfinanziert ist. Die Frage ist, was fließt in den Durchschnitt genau ein an der Ecke? Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sehr bedarfsgerecht dann auch in Einzelfällen beraten wird. Ne? Ja. Von daher ist der Durchschnitt für mich jetzt nicht ganz so relevant an der Stelle.
Genau.
Aber es ist natürlich ein Indiz, ja.
Genau, es ist natürlich, klar, da gibt es viele, die wirklich einen guten Job machen und die natürlich auch dazu beitragen, dass dann die eigentlichen Absicherungen ja viel höher liegen als dieser Durchschnitt. Ich habe jetzt hier fairerweise nur die selbstständige Invaliditätsversicherung gerechnet, also nicht die Zusatzversicherung beispielsweise, da käme ja auch erste Schicht beispielsweise noch mit rein. Wenn man allerdings die Zusatzversicherung nimmt und die Selbstständige und das mixt, dann sehen die Zahlen schlechter aus. Also bleiben wir einfach mal bei der Selbstständigen. Dann haben wir da einen positiven Trend immerhin. Aber in vielen Fällen wird es trotzdem noch so sein. Und ich glaube, da kommen wir gleich noch später mal zu, dass man ein paar Dinge eben bei der Dimensionierung der Rente zu berücksichtigen hat. Aber kommen wir mal zurück zu dem Thema weg von den Zahlen. Sie haben gerade gesagt, Produktzyklen werden kürzer, sie passen das besser an Nachfrage an, reagieren schneller auf den Markt. Was haben Sie gemacht jetzt beim neuen Produkt?
Ja, Achtung, jetzt kommt ein bisschen die Werbeplatte, aber danke, dass ich das hier einmal ein bisschen ausführen darf. Wir haben nochmal umfangreich wirklich unser Produkt upgegradet. Wir haben neue Features reingebracht. Wo wir besonders stolz drauf sind, ist der sogenannte Upgrade-Joker in der dritten Schicht. Der betrifft Schüler, Studenten, Azubis. Das bedeutet, dass man nachträglich ist die wichtige Betonung, eine Dynamik noch einschließen kann, eine Dynamik erhöhen kann oder sogar noch eine garantierte Rentensteigerung mit einschließen kann. Und das alles ohne nachträglich erneute Gesundheitsprüfung. Finde ich ein ganz spannendes Feature. Dann haben wir Karriere Plus installiert. Wir hatten immer wieder Beschwerden in Anführungsstrichen von Kunden, die gesagt haben, naja, ich habe meinen Abschluss gemacht. Dann habe ich Nachversicherungsgarantien alles ausgeschöpft bis zur maximalen Grenze bei uns von 3.000 Euro. Jetzt habe ich Karriere gemacht, ich verdiene deutlich mehr. Ich wünschte mir, dass meine BU irgendwie mit meinem Einkommen korreliert sein kann. Und deswegen haben wir Karriere Plus als Option eingeführt in der ersten und dritten Schicht, dass ein Kunde bei entsprechenden nachgewiesenen Gehaltssteigerungen auch seine BU-Rente bis 6.000 Euro erhöhen kann. Und das dritte große Upgrade im Produktumfeld war die Gesundheitsprüfung Future to Go, die sich explizit an auszubildende Studenten und Berufseinsteiger richtet, wo wir einfach gemerkt haben, dass das Fragenset, mit dem wir normalerweise unterwegs sind, bei dieser speziellen Zielgruppe durchaus noch mal ein bisschen einfacher interpretiert werden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie einen Studenten fragen nach Auslandsaufenthalten, wie wir es bei Erwachsenen tun, der hat häufig mal ein Auslandssemester dabei und so weiter. Dadurch soll er ja nicht in irgendwelche tieferen Erläuterungen kommen zu seinem Gesundheitszustand. Also an der Stelle sind wir deutlich einfacher geworden. Wir haben wahnsinnig viel auch nochmal in Richtung Preis uns angeschaut, haben dann nochmal wirklich eine risikoadäquate Anpassung vorgenommen. Das gab an vielen Stellen eine Verbesserung, an einigen auch eine Verschlechterung, Stichwort Raucher-Nichtraucher-Differenzierung, die wir jetzt auch als HDI eingeführt haben. Wir haben unsere Gesundheitsprüfung weiterentwickelt, die Abfragezeiträume nochmal überprüft, teilweise von 5 Jahren auf 3 Jahre verkürzt. Wir haben sonstige Themen, so Leistung wegen Krankschreibung, also prozessuale Themen, da musste man früher bei uns einen BU-Antrag direkt mitstellen, wenn man die Leistung auf AU haben wollte. Das haben wir voneinander entkoppelt, haben Erste-Hilfe-Leistungen verbessert, Schriftgut angepasst. Ich könnte jetzt noch 5 Minuten weiter erzählen, dann ist die Werbeplatte noch länger. Also man sieht, glaube ich, wir haben eine Menge gemacht an der Stelle.
Ja, noch lausche ich ganz andächtig.
Danke, danke.
Also Teile davon haben wir ja schon im Zuge der Produktanalyse festgestellt, dass eben weitere Veränderungen stattgefunden haben. Was auf jeden Fall auch tatsächlich stattgefunden hat, dass die Marketingabteilung anscheinend mehr zu sagen hat, weil das sind natürlich schicke Begriffe, ne? Upgrade Joker, Karriere Plus, Future to Go. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht hilft es ja tatsächlich auch im Verkaufsgespräch, wenn man mit anschaulichen Begriffen statt eben so sperrigen Begriffen wie Nachversicherungsgarantie oder so hantiert. Ne?
Absolut. Und ehrlicherweise, das eine Thema ist natürlich der Endkunde, der das Ganze durchdringen muss, aber wir sind natürlich auch in starker Konkurrenz zu anderen Versicherungsgesellschaften und der eine oder andere Vertriebspartner, bei dem brennt sich so ein Begriff vielleicht auch eher ein, als vielleicht eine technische Erklärung für das Ganze.
Ja, Sie sprechen das Thema an, Wettbewerb. Es ist ja hart und schwierig, tatsächlich Unterschiede herauszuarbeiten, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zumindest, weil der Wettbewerb ja schon lange geht und um die Vermittler, die das Geschäft machen. Und da sind sie ja nun mal als HDI heftig im Wettbewerb. Gibt es Reaktionen? Das ist jetzt wahrscheinlich so eine rhetorische Frage, auf die Sie gar nicht anders antworten können, aber vielleicht können Sie es mal differenzieren. Erste Reaktion aus dem Vertrieb auf diese Änderung. Gibt es wirklich Vermittler, die sagen, hurra, jetzt mache ich doch lieber HDI statt Versicherer, die ich vorher gemacht habe?
Es wird sich vielleicht überraschen, aber ja, das ist so. Wir haben natürlich schon immer ein Top-Produkt gehabt und es gibt Vermittler, die uns trotzdem nicht schreiben und wir fragen natürlich immer, warum schreibt ihr uns denn nicht? Warum berät ihr den Kunden nicht über HDI? Und dann kommen genau solche Sachen, naja, weil ihr keine Karriereoptionen habt oder weil ihr nicht nachträglich Optionen habt, die andere haben. Deswegen können solche Dinge helfen, um auch Vermittler, Vertriebspartner, Kunden zum HDI zu bringen an der Stelle. Und wir haben wirklich großes Lob erfahren für die Änderungen von allen Seiten, auch von den Ratingagenturen, aber auch von den Vertriebspartnern. Einziger Wermutstropfen sind vielleicht die Raucher, die fühlen sich ein bisschen benachteiligt, dass sie auf einmal ein bisschen mehr zahlen müssen. Aber ich glaube, das können wir verschmerzen. Nein, durchweg positive Reaktion.
Ein zumindest ein selbstgeschaffenes Leid. Ja. Und ja, dummerweise für die Raucher jetzt aber auch statistisch ja nun hervorragend belegt. Das gehört ja zu den Bereichen, wo man wirklich ordentliches statistisches Material hat, was tatsächlich nicht nur die Lebensdauer, sondern auch die Invalidisierungswahrscheinlichkeit angeht.
Ja. Nett, dass Sie das nochmal ansprechen, genau. Ja. Also dass man uns das jetzt nicht vorwerfen kann, dass wir das aus dem Dunst heraus irgendwie gemacht hätten. Und ist ja State of the Art, also die anderen Gesellschaften machen es ja mittlerweile auch.
Ja, vielleicht bewegen wir den einen oder anderen doch noch dazu, damit aufzuhören.
Sehr gut, ja.
Ja, oder auf Alternativen umzusteigen. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus. Gehen wir also lieber wieder zum Produkt. Und von welchen Wettbewerbern kriegen Sie jetzt die meisten Vermittler?
Na, dann nennen wir mal keine Namen, aber am Ende ist es für mich auch wichtig, also es gibt ja auch Vermittler, die schreiben bei mehreren Versicherungsgesellschaften und mir ist einfach wichtig, dass HDI auf dem Radar ist bei immer mehr Partnern und ich glaube, das gelingt uns.
Ja. Und von den Zielgruppen her, Sie sprachen das Thema an Schüler, Studenten, Azubi. Welchen Anteil haben die eigentlich inzwischen im Neugeschäft?
Ich habe keine genaue Zahl im Kopf gerade. Es ist ein signifikanter Markt für uns. Wenn ich raten müsste, sind wir bestimmt bei 10% oder sowas an der Ecke. Aber wie gesagt, die Zahl würde ich im Zweifel nochmal qualifiziert nachliefern. Mhm. Wir haben ja insgesamt uns sehr fokussiert auf Freiberufler, Ärzte, IT-Berufe, akademische Berufe und eben auch auf Schüler, Studenten, junge Menschen, Berufsstarter. Das ist der klare Fokus, den wir haben und der macht einen Großteil unseres Geschäftes aus, also da um die 80%.
Ja, ich vermute sogar, dass die Zahl höher als 10% ist, weil das insgesamt ein Trend ist in der Branche, den wir beobachten. Hat ja auch eine gewisse Logik, weil wir ja gewisse Hürden haben, einen Vertrag abzuschließen und es ja viele Argumente dafür gibt, warum man früh anfangen sollte.
Absolut.
Wenn der Anteil hoch ist, wird das ja dafür sprechen, dass auch die jungen Menschen, was ja, man spricht immer über die Generationenentwicklung und anderes Verständnis dafür, dass der Blick so drauf, dass je jünger, desto mehr, kann man zumindest in verschiedenen Bereichen feststellen, Orientierung, der Staat wird es schon richten. Aber das würde ja dagegen sprechen. Ne? Also wenn man sagt, in der Zielgruppe ist man erfolgreich, dann scheint ja dort das Vertrauen in die staatliche Lösung nicht so weit ausgebaut zu sein.
Ich weiß nicht, ob man so weit dann schon denkt an staatliche Lösungen und später Berufsunfähigkeit. Deswegen ist ja so wichtig, dass wir das Bewusstsein schärfen. Versichert euch dann, wenn euer Gesundheitszustand vermeintlich noch top in Schuss ist, wenn ich es mal so platt formulieren darf. Und deswegen werben wir um junge Menschen und Berufsstarter, sich frühzeitig mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Und wie gesagt, da sind wir als Branche, glaube ich, sehr erfolgreich.
Haben Sie bei dem Thema Produktentwicklung ja gerade auch erläutert, wo Sie jetzt sagen, da haben Sie zum einen aufgeschlossen, wenn was fehlte, und zum anderen ausgebaut. Gibt es noch Themen, die Sie auf dem Radar haben, wo Sie sagen, da könnten noch weitere Schritte sein? Geht da noch was überhaupt bei dem Produkt?
Also es geht immer was. Wir beobachten sehr genau den Markt. Wir sind sehr stark im Austausch mit Ratingagenturen, mit Vermittlern und fragen immer wieder, was fehlt euch noch? Was hindert euch daran, entsprechend dann auch bei HDI zu platzieren? Wir bemerken einen Trend, der ist ganz klar so ein bisschen vom Produkt weg. Reden wir über Services, dass wir über Antragsservices reden. Wie unterstützen wir gerade auch bei Risikovoranfragen? Wie unterstützen wir im Leistungsfall, im Leistungsbereich? Also diese ganzen Service-Themen sind ja auch Produktbestandteil, die werden immer wichtiger für uns.
Ja, das kann ich mir auch, wie gesagt, aufgrund der Erfahrung sehr gut vorstellen. Vielleicht mal so einen kleinen Sidestep von der, neben die BU, obwohl das jetzt nicht unser Schwerpunktthema sein soll, aber trotzdem die Frage Alternativen. Ich weiß, Erwerbsunfähigkeitsversicherung haben Sie aus dem Programm genommen, da gab es mal die Ego-Basis, aber Grundfähigkeitsversicherung haben Sie. Wenn Sie bei der Runde von positiven Trends sprechen, wie sieht es bei der Grundfähigkeitsversicherung aus?
Also die Grundfähigkeit finde ich erstmal eine sinnvolle Komplementierung des Biometriepakets. Wir können gleich nochmal drüber philosophieren, wann es sozusagen sinnvoll ist und wann es eine Ergänzung ist an der Stelle. Es ist noch nicht in der Breite angekommen wie eine BU. Wir haben vielfach noch im Vermittlermarkt die vorherrschende Meinung, naja, die Grundfähigkeit ist so die schlechtere BU, aber für uns ist sie fester Bestandteil unserer Produktpalette. Und nochmal einen Satz, weil Sie es eben angesprochen hatten, die Erwerbsunfähigkeitsrente. Also leider, muss ich sagen, hat das nicht funktioniert. Es gab schlicht keine Nachfrage nach dem Produkt.
Ich finde es eigentlich eine sinnvolle Verlängerung der gesetzlichen Rente, hat sich am Markt aber nie durchgesetzt. Und deswegen ist die Grundfähigkeit für uns eigentlich die kanonische Nachfolgelösung gewesen. Das heißt, BU und Grundfähigkeit, die beiden Sachen zusammen ergeben für uns einen sinnvollen Einkommensschutz.
Ja. Erwerbs- und Fähigkeitsversicherung, kennen Sie ja meine Meinung dazu, das Produkt fehlt definitiv, dass es nicht akzeptiert wird. Im Vertrieb ist ja offensichtlich, das wissen ja alle Anbieter. Dafür gibt es aber nach unserer Kenntnis auch bestimmte Gründe, sodass ich noch nicht aufgeben will, dass man das Thema nochmal irgendwann wiederbelebt. Ja. Wir haben vorhin über Zahlen gesprochen, 188.000 neue Kunden quasi, die man gewonnen hat. Es spreche wohl nichts dagegen, statt keinen Kunden, also über die hinaus zu gewinnen, vielleicht nochmal die gleiche Anzahl mit einer Erwerbsunfähigkeitsversicherung zu versorgen. Da wäre ja wohl die Lösung besser, gesetzlich nochmal aufstocken, quantitativ, als gar nichts zu machen. Also ich glaube, das ist offensichtlich, dass der Bedarf da ist. Die Frage ist aber, wie kriegen wir sie in die Beratungspraxis rein? Aber das ist vielleicht noch ein bisschen später.
Aber ist wirklich ein weiter Weg. Also die EU erinnert mich so ein bisschen an Riester in der Altersversorgung, so ein bisschen das Schmuddelkind an der Ecke. Ja. Und die Frage ist, wie kriegt man es positioniert und kann den klaren Mehrwert dann auch aufzeigen? Gibt ein paar ganz spannende kollektive Ansätze für EU. Die gucke ich mir im Markt gerade auch mal an, wie man also ganze Belegschaften kollektiv mit einer Erwerbsminderung absichern kann. Sowas finde ich spannend, aber im Moment für uns kein Thema bei HDI.
Ja, klar, dass Nachfrage da sein muss, ist klar. Und dass man auch als einzelner Anbieter hier nicht den Markt, den Trend halt umdrehen kann, ist auch klar. Da muss man, glaube ich, eher ansetzen. Und wir haben auch festgestellt, dass es in den Ausbildungskonzepten, die es dazu gibt, da gibt es ja verschiedene Ausbildungsgänge zum Thema BU oder Arbeitskraftabsicherung, dass es da eigentlich auch so gut wie fehlt. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, also mit den mangelnden Kenntnissen und Berührungsängsten. Aber man kann aus den Statistiken der gesetzlichen Rente sehen, die leisten wirklich recht oft. Das heißt eben übersetzt, dass Menschen auch oft nicht nur BU sind, sondern eben tatsächlich auch gar keine Tätigkeit mehr ausüben können. Also zumindest nicht mehr als 3 Stunden. Aber wir wollen jetzt hier heute zumindest jetzt nicht eine Dauerwerbesendung für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung machen, obwohl mir sehr daran liegt. Aber ich glaube, der Branche auch und den Vermittlern könnte auch daran liegen, weil einfach dort Nischen sind, die man im Moment ja nicht erreicht, ganz offensichtlich. Sonst hätten wir höhere Neugeschäftsstückzahlen auch. Und dass das kein Ersatz für eine BU ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist selbstverständlich. Das ist aber die Grundfähigkeitsversicherung ja auch nicht, oder?
Wie ist Ihre Sicht? Absolut, also ist sie definitiv nicht. Sie sichert halt nicht die Berufsunfähigkeit ab, sondern gewisse Grundfähigkeiten. Da gibt es natürlich Schnittmengen, große Schnittmengen teilweise. Von daher macht es durchaus Sinn, wenn ich aus irgendwelchen Gründen keinen BU-Schutz erlangen kann, aufgrund von Vorerkrankungen oder Ähnlichem, über eine Grundfähigkeit nachzudenken. Aber ganz klar, es ist nicht berufsbezogen.
Wird das gut beraten? Also das Produkt ist ja nun gänzlich anders konstruiert. Haben Sie den Eindruck, dass das in der Kundenberatung richtig platziert wird?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur Berufsunfähigkeit. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es hervorragend positioniert, erklärt und erläutert wird, weil es eine langjährige Vermittlerhistorie da auch gibt. Das heißt, die Vermittler, die BU beraten, sind extrem professionell geschult. Und die Frage ist, und so läuft aus meiner Sicht ein typisches Beratungsgespräch ab, man versucht, die BU zu platzieren. Und wenn die BU nicht platzierbar ist, aus welchen Gründen auch immer, hat man als Vermittler dann sofort den Reflex, über eine Grundfähigkeit nachzudenken. Wenn man das aber jetzt schon beschreibt, so wie ich es gerade tue, impliziert es schon wieder so ein bisschen, die Grundfähigkeit ist quasi die BU zweiter Klasse und das darf es ja auch nicht sein. Das heißt, die Frage, wird eine Grundfähigkeit positioniert und wie wird sie positioniert? Ich glaube, das ist hochgradig beraterindividuell. Und da sehen wir auch noch sehr, sehr viele Vertriebspartner, die einen großen Bogen rummachen um die Grundfähigkeiten.
Ja, man müsste halt anders einsteigen. Ne? Damit man nicht zu diesem Klasse-B-Produkt kommt oder zweitrangig Produkt, müsste man halt von vornherein sagen, man klärt erstmal bestimmte Features ab und verkauft nicht vorerst schon mal eine BU, die eben die Königsklasse 2 ist, aber dass man zunächst mal abklärt, wo sind Budget, wo liegen Budget, wo liegt Gesundheitszustand und auch tatsächlich Neigung. Und dann kann man aufklären, es gibt verschiedene Absicherungsmöglichkeiten. Dann müsste man nicht hinabsteigen zur Grundfähigkeit oder auch EU, sondern könnte parallel sagen, das geht nicht oder das kostet dies oder jenes. Ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Weg zu gehen. Ich mache es mir einfach, ich verweise immer auf die Stückzahlen, da muss was gehen.
Also, da muss was gehen, definitiv.
Das hat sicherlich auch mit der Beratung zu tun, womit ich natürlich genau wie Sie jetzt nicht sagen will, dass grundsätzlich schlecht beraten wir, das machen viele sehr gut, nach unserer bescheidenen Einschätzung, aber in der Masse oder Breite geht es, glaube ich, doch noch ein bisschen, kann man noch dazu gewinnen.
Genau, und wir unterstützen da ja auch fleißig, also als HDI sind wir da vorne mit dabei, sowohl im BU als auch in der Grundfähigkeit wirklich viele fortbildende Elemente anzubieten. Also wir haben dann jeden Freitag, keine Ahnung, HDI-Webinare mit Produkt- und Serviceinformationen, wir schulen über verschiedene Plattformen wie Profino, wir bringen Praktika zusammen mit unseren Risiko- und Leistungsprüfern, also es gibt wirklich dann Roadshows zur BU auch, wo wir ganz intensiv den Kontakt zu Vermittlern dann auch suchen. Also die Möglichkeit, sich genau mit solchen Mechanismen vertraut zu machen, die besteht, und das fördern wir auch explizit.
Okay, eine Frage vielleicht noch zur Beratungspraxis. Haben Sie Erfahrungswerte? Wir stellen immer wieder fest, das Thema Sozialleistung wird in der Beratung nicht so regelmäßig angesprochen. Jetzt könnte man auch sagen, was hat das da zu suchen? Aber wir haben ja die Herausforderung, dass eben Renten, und dazu gehört ja auch die Berufsunfähigkeitsrente, auf die Sozialleistung angerechnet werden, und zwar zu 100%. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Absicherung platziere, ich mache es mir mal einfach, von 1.000 Euro BU-Rente klingt erstmal gut, man scheint die Situation des Kunden zu verbessern. Wenn der aber keine weiteren Leistungen ansonsten verfügbar hat, würde er in die Sozialleistung fallen, und dort ist das Niveau eher etwas über 1.000 als drunter. Würde also heißen, ich habe netto eigentlich keinen richtigen Vorteil. Ich lasse mal außen vor jetzt vereinfachen, dass man natürlich, wenn man Sozialleistungen in Anspruch nimmt, auch sich, sag mal, sein Kapitalvermögen und so weiter angeschaut wird, ob man da vorher rangeht und das verfrühstücken muss. Aber dennoch ist es nach meiner Erfahrung eben so, dass das Thema eigentlich unterschätzt wird. Gibt es da Themen in Ihren Ausbildungsbereichen, wo darauf auch mal hingearbeitet wird?
Also erstmal haben Sie die Fragestellung, das Thema, glaube ich, völlig korrekt wiedergegeben. Das Thema kann bestehen. Wir weisen auf solche Themen auch hin. Ob die dann in der Beratungspraxis eingesetzt werden, entzieht sich da meiner Kenntnis. So ein bisschen ist aber auch die Frage, was ist die Conclusio? Soll ich deswegen auf einen BU-Schutz verzichten, weil ich potenziell in eine Situation geraten könnte, wo sich meine Situation nicht so stark verbessert, wie ich es vielleicht antizipiert habe, versus Situationen, wo ich das Geld dringend brauche und wo ich kein Substitut dafür habe, jetzt keinen Schutz genieße. Also ich werde auch vorsichtig sozusagen mit der Frage, wann kommt dieser Fall zur Anwendung?
Ja, ich könnte es jetzt mir sehr einfach machen und sagen, ich muss halt eine Rente so dimensionieren, dass sie spürbar über den Leistungen der Sozialhilfe liegen. Dann habe ich immer einen Vorteil und liege gleichzeitig besser, kriege dann die Sozialleistung natürlich auch nicht. Aber da wird auch nicht drauf geguckt, ob meine Wohnung vielleicht zu groß ist oder mein Eigentum verwertet werden muss und solche Themen. Es ist natürlich ein Riesenvorteil, dann autark zu sein. Aber dafür muss ich eigentlich eine bestimmte Rentenhöhe übersteigen, was regelmäßig bedeutet, dass man mit 1.000 Euro BU-Rente eigentlich keinen wirklichen Vorteil schafft. Ich muss also eher in Richtung der Durchschnittsrente gehen, die wir gerade gehört haben, 1.500 Euro. Ja,
genau, also da schließt sich der Kreis auch für mich. Ich habe mich am Anfang immer, als ich mich mit BU beschäftigt habe, immer gefragt, warum gibt es einige Vertriebspartner, die so vehement ablehnen, eine BU-Rente unter 1.000 Euro zu versichern. Ja. Und durch Gespräche kommt man dann darauf, dass genau das der Hintergrund dann ist. Aber wie gesagt, ob das in der Breite wirklich so beraten wird, ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Und mehr Absicherung ist ja eine gute Sache an der Ecke.
Ja. Also wäre zumindest ein Tipp, nochmal auf die Ausbildungsgänge zu gucken, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen pointierter darauf zugeht, weil ich sag mal, 99% der Vermittler wollen einen guten Job machen, haben aber manchmal nicht alle Informationen. Und zu Zahlen, Sie haben wir schon gesprochen, das heißt, Sie sagten, BU entwickelt sich gut im Neugeschäftsbereich. Grundfähigkeit, können Sie da was spoilern? Wie ist das Verhältnis 1 zu 10, 1 zu 5 im Verhältnis zur BU?
Ja, ich darf keine aktuellen Zahlen kommentieren oder preisgeben an der Stelle. Aber während ich ein großes Lächeln bei der BU habe, bei der Grundfähigkeit, könnte es ein bisschen noch an Zuwachs gewinnen.
Also da haben Sie dann, glaube ich, sind Sie in guter Gesellschaft.
Ja, glaube ich auch.
Auch das Produkt wird, glaube ich, hauptsächlich von ganz bestimmten Vermittlern halt angebracht und aber die nicht von den meisten. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Absolut. Wir haben ja noch ein paar Hürden mehr. Risikoprüfung und Digitalisierung. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Gibt es Entwicklungen bei HDI, wie Sie mit Voranfragen umgehen? Hat das überhaupt abgenommen, zugenommen?
Super spannendes Thema und täglich Vertriebspraxis darüber auch zu reden und zu berichten. Die Voranfragen haben massiv zugenommen. Jetzt mit dem neuen Produkt, was wir zum 1.7. rausgebracht haben, hat es sich nochmal gesteigert. Die gute Nachricht ist, wir sind natürlich in Systemen wie FAST-Diagnose vertreten oder wir haben auch einen eigenen Quick-Check in unserer Angebotssoftware Easy, wo wir also die Risikoeinschätzung vor Ort auch durchführen können. Wir haben eine eigene Hotline zum Risikoprüfer. Übrigens, das ist kein Callcenter, sondern eine Hotline wirklich zu Profis. Das heißt, wir versuchen an vielen Stellen so ein bisschen zu strukturieren und zu automatisieren, gerade bei den Risikovoranfragen. FAST-Diagnose ist für uns da das Tool. Wir pflegen da logischerweise auch die ganzen Diagnosebäume regelmäßig. Kunden, die FAST-Diagnose nutzen, genießen bei uns dann auch Vorfahrt im weiteren Prüfungsprozess, wenn es irgendwie in die manuelle Prüfung geht, weil die Daten halt so schön vorstrukturiert sind. Mhm. Und ich glaube, der totale Gamechanger jetzt für uns ist das ganze Thema künstliche Intelligenz, Stichwort Large Language Models, wo man ja wirklich an allen Bereichen der Versicherung potenzielle Einsatzmöglichkeiten sieht. Aber bei einer Risikovoranfrage macht es ja definitiv Sinn. Wir kriegen so viele unstrukturierte Daten. Wir bekommen Arztberichte, Fragebögen. Und da die relevanten Informationen rauszufiltern, Alter, Beruf, kritische Diagnosen, das ist eine enorme Zeitersparnis. Also unsere Antwort an der Stelle ist auch künstliche Intelligenz.
Ja. Zumindest vermute ich wahrscheinlich, aber das können Sie ja nochmal bestätigen oder nicht bestätigen, dass das zur Qualifizierung der Daten sich sehr gut einsetzen lässt zur Entscheidung über den Fall. Vermute ich im Moment noch nicht, oder?
Naja, so weit sind wir noch nicht, also dass wir jetzt automatisierte Entscheidungen zulassen würden, aber es ist eine wahnsinnig große Hilfestellung und wenn man jetzt mal künstliche Intelligenz, das fällt uns Menschen mal schwer, exponentiell zu denken, aber wenn ich es mal ein paar Jahre weiter denke, vielleicht sind wir dann gar nicht mehr so weit weg davon, dass man es fast automatisiert hinbekommt.
Ja, das fällt tatsächlich schwer nach vorne, das sich vorzustellen. Das war aber bei allen technologischen Entwicklungen so. Der Mensch ist nicht so sehr abstrakt gebaut. Im Durchschnitt. Damit würde ich gerne nochmal springen zu einem Thema, was ja auch, kann man ja nicht so sagen, ist eher so ein bisschen wieder zurückgegangen. Nachhaltigkeit in der Arbeitskraftabsicherung, also Nachhaltigkeit generell, das interessiert die meisten Menschen ja schon irgendwie. ESG will keiner hören, ist irgendwie schrecklich regulatorisch. Aber was könnte denn Nachhaltigkeit in der Arbeitskraftabsicherung bedeuten?
Naja, wenn man an Nachhaltigkeit in Produkten denkt, dann denken Kunden und Vertriebspartner in erster Linie an die Kapitalanlage. Das haben wir bei der Berufsunfähigkeit natürlich sehr untergeordnet, das Thema Kapitalanlage. Deswegen finde ich, die Frage muss man ein bisschen höher aufhängen. Wir denken natürlich als HDI oder als Konzern auch eher übergeordnet an das Thema ESG oder Nachhaltigkeit. Also da gibt es dann Themen, wie kann man den CO2-Ausstoß reduzieren, wie kann man papierlos arbeiten, wie kann man Mitarbeiterförderung, faire Arbeitsbedingungen. Also im Prinzip wird das alles auf der übergeordneten Ebene gemacht. Da gibt es riesige Projekte bei uns, riesige Bemühungen, wirklich das Thema Nachhaltigkeit in den Konzern zu bringen. Es auf ein einzelnes Produkt runterzubrechen, finde ich da schwierig. Und das fällt mir auch ehrlicherweise bei der Berufsunfähigkeit ein bisschen schwer.
Ja, das ist immer die Frage, was versteht man da drunter? Nachhaltigkeit ist ja wirklich wunderbar dehnbar, der Begriff. Und wir schauen uns ja Produkte in allen Sparten an, was da kommt. Tatsächlich gibt es durchaus Entwicklungen, die wir unter Nachhaltigkeit auch verbuchen würden. Auch wenn sie jetzt nichts mit Umweltverschmutzung oder mit CO2 oder sonstigen Themen zu tun haben, sondern beispielsweise eben einen Kundennutzen mit sich bringen, der zum Beispiel auch den gesundheitlichen Zustand betrifft. Also ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Letztlich reden wir ja bei dem Gesamtthema darüber, dass es um den Menschen geht. Das ist ja nicht irgendwie nur so eine Statistik, sondern es geht ja um den Menschen und ein lebenswertes Leben. also können und müssen wir, glaube ich, unter Nachhaltigkeit auch verstehen, was kann man tun, damit man nicht nur Leistungen zahlt, wenn es schief geht, sondern vielleicht auch unterstützt, dass es nicht schief geht.
Absolut. Also den Punkt würde ich gerne aufgreifen, dass in ESG, das S ist ja Social, also die Frage der schnellen und fairen Schadensabwicklung, Schadenprävention, also solche Themen, das sind natürlich auch Sachen, die wir natürlich in der BU eingebaut haben. Ich hatte es vorhin ein bisschen angesprochen, wie wir uns quasi im Antragsprozess, im Risikoprüfungsprozess, aber auch im Schadenprozess da verhalten. Da spielen solche Elemente rein auf alle Fälle.
Okay, gut. Also ich glaube, das Thema, da haben wir vor allen Dingen im Moment noch zum Teil eine Datenschutzherausforderung, weil es natürlich am einfachsten wäre, etwas zu leisten als Versicherer, der ja hochaggregierte Daten hat und Kenntnisse hat, alleine aus den ganzen Fällen, wo was gesundheitlich schief geht. Da müsste man also möglichst ja frühzeitig Informationen bekommen. Und da sind wir wieder beim Thema Datenschutz angelangt. Also der Krankenversicherer hat die Informationen zum Beispiel, aber er darf sie nicht teilen mit dem Lebensversicherer.
Wollte ich sagen, da kommen wir nicht dran in der Regel, ja.
Ja, diese Kluft muss man zumindest also mit Zustimmung des Kunden sollte man die überspringen können, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Also solange jemand darüber entscheidet, was mit seinen Daten passiert, ist das ja machbar. Und in dem Fall geht es ja beim Versicherer nicht darum, was Böses damit anzustellen, sondern tatsächlich Informationen zu zum Beispiel gesunden Verhalten zu geben. Ja, damit kommen wir zu einem Ausblick, auch vielleicht strategisch oder Produktentwicklung. Über Produktentwicklung haben wir schon gesprochen. Das heißt also, was könnte da noch machbar sein? Da hatten Sie schon Beispiele genannt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, was könnte man tun, um mehr banale Stückzahlen zu schaffen, was ja im positiven Sinne heißt, Menschen abzusichern. Manchmal geht die Diskussion hin, zum Beispiel die Frage, kann man Risiken, biometrische Risiken kombinieren, wie neben BU ist das ja dann auch die Pflegewahrscheinlichkeit zum Beispiel, die auch eine Rolle spielt. Sehen Sie Punkte zu mehr oder Richtung zu mehr Kombination solcher Risiken? Es gab mal vor ein paar Jahren so einen Trend. Ist der noch da oder ist der zum Erliegen gekommen?
Ja, zum Erliegen nicht. Also es erhöht natürlich wahnsinnig die Komplexität. BU ist schon ein relativ komplexes Produkt, was es zu erklären gilt. Wenn ich das jetzt noch kombiniere mit Pflege, ist es alles andere als trivial. Pflege ist für mich auch keine attraktive Kombination, muss ich gestehen. Was wir am Markt natürlich wahrnehmen, ist betriebliche Altersversorgung zu kombinieren mit BU. Es gibt auch einige Anbieter, die sich natürlich mit einer betrieblichen Krankenversicherung und einer BBU und einer WAV kombinieren. Also solche Entwicklungen sehen wir am Markt schon. Aber jetzt die BU zu überborden mit weiteren Kombinationen würde ich ehrlicherweise auch nicht empfehlen.
Ja, zumal, aber das wäre jetzt, glaube ich, Gelegenheit für ein weiteres Gespräch, wenn man nach vorne schaut und ich will mich da jetzt nicht zu lange aufhalten, aber weil das ja kein so ein erbauliches Thema ist. Wir haben Probleme mit den Sozialsystemen, wir haben Probleme mit den Krankenversicherungssystemen, mit den Rentensystemen. Es wird so aussehen, dass man wahrscheinlich ja nicht Leistungen kürzt, sondern man packt eher noch welche drauf, heißt die Abgabenlast wird eher höher. Jetzt müssen wir als Versicherer damit zurechtkommen, das Budget, also das freie Budget, die freie Verfügbarkeit von Einkommensteilen wird nicht zunehmen offensichtlich, sondern vielleicht muss man härter noch darum ringen, Menschen zu motivieren, von dem Teil was in die Vorsorge zu packen. Und da gibt es ja noch die Altersvorsorge. Also spannend wird das Thema der biometrischen Risiken allemal zukünftig und es wird, glaube ich, nicht einfacher.
Nee, auf alle Fälle haben Sie schön beschrieben. Also auch diesen Euro, den berühmten, den man nur einmal ausgeben kann und dafür zu sorgen, dass der in die richtigen Zielsysteme dann reingeht. Und Altersversorgung ist da sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben gerade ganz aktuell im Jahr 2025 die HDI-Rentnerstudie rausgebracht mit wirklich verheerenden Ergebnissen. Also wir haben echte Rentner befragt, wie geht's euch jetzt wenige Monate nach Renteneintritt? Und da merken sie, da klemmt es hinten und vorne. Also es ist wichtig, seinen Euro auf die richtigen Systeme auch zu verteilen.
Und das sind ja die jetzigen Rentner, denen eigentlich nicht schlecht gelaufen ist, muss man ja sagen. Correct. Nur, dass eben halt dass die Krux in Deutschland immer war, was in anderen Ländern gar nicht so gemacht wird, dass man diese staatliche Vorsorge so ausgibt als Droge. Da muss man nichts mehr tun. Ne? Das ist ja von der Politik oft gemacht worden. Also der Staat sorgt schon für, die Rente ist sicher. In anderen Ländern hat man viel deutlicher kommuniziert, dass man einfach privat etwas tun muss und dass die staatliche Versorgung eine Grundversorgung ist, die aber eben nicht den Lebensstandard halten kann wie vorher. Und ich glaube, da muss man, das muss man im Vertrieb schon immer kommunizieren. Vielleicht kommt die Politik ja da auch mal zur Unterstützung.
Ja, meine Befürchtung ist, dass sie das nicht tut, weil natürlich immer der Nimbus der Rentenversicherung nach oben da gehalten wird, im Sinne von, da ist alles sicher und das ist ausreichend. Also die Zahlen, die wir auch gerade haben, die aktuellen, belegen das Gegenteil. Die Menschen haben extremste Einbußen und Sie haben schön beschrieben, wir reden immer über die heutigen Rentner und in Zukunft mag es noch schlimmer werden.
Ja, für die junge Zielgruppe, die jetzt Studenten sind, die müssen doch deutlich mehr zur Seite legen. Und
Vorsorgen.
Genau. Und das ist mal kein Vertriebsspruch, sondern in dem Falle wirklich einfach ein Rechenexempel und dann kann man das nachvollziehen. Da wünsche ich auf jeden Fall im Vertrieb schon viel Erfolg. Dabei gibt es was aus Ihrer Sicht Entscheidendes noch, Themen? Wir sprechen ja schon über quasi Zukunftsausrichtungen und Aussagen, die man da treffen kann oder wo man Schwerpunkte setzt. Haben Sie noch Punkte, wo Sie sagen, das wäre etwas, was Sie sich wünschen würden?
Ja gut, von der Politik haben wir schon gesagt, ein bisschen Ehrlichkeit, was im System drin ist und was nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn es eine staatliche Aufklärung gäbe. Wir reden ja über die digitale Rentenübersicht, wo ja alle Alterseinkünfte aufgelistet werden sollen, dass man einen guten Überblick hat. Warum ergänzt man diese digitale Rentenübersicht nicht vielleicht auch über die Frage, wie viel Geld habe ich, wenn es zum Fall der Fälle Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung kommt? Könnte man gut machen an der Stelle. Was wünsche ich mir noch? Also wenn ich gerade schon ein paar Wünsche äußern darf, was wünsche ich mir von Vermittlern auch, die hoffentlich auch reichhaltig bis zum Ende hier durchgehalten haben? Ich würde mir wünschen, gerade in der BU nicht nur auf den Preis zu achten, sondern auch zu gucken, wie ist die Qualität des Anbieters. Ich darf da nochmal für uns werben. Wir haben überragende Leistungsquoten. Das heißt, wir leisten 6% Punkte häufiger als der Marktdurchschnitt. Wir haben geringe Beschwerdequoten. Man sollte das mal ins Verhältnis setzen zu vielleicht dem 1 oder 2 Euro mehr Prämien, den es dann manchmal kostet. Also da würde ich mir wünschen, nicht immer so preissensibel zu sein, auch auf andere Sachen zu gucken. Und ein besonderes Steckenpferd bei mir in meiner beruflichen Vita ist die betriebliche Altersversorgung. Ich würde mir wünschen, dass viele Vertriebspartner auch die Kombination von BAV und BU erkennen, weil es für viele Menschen einfach deutlich günstiger ist und weil Menschen auch Zugänge zur BU bekommen, die vielleicht gar keine Möglichkeiten haben wegen irgendwelcher Ausschlüsse.
Ja, dann drücken wir die Daumen. Die Politik an dem letzten Thema tatsächlich ja auch sich jetzt kürzlich geäußert, dass man eben betriebliche Altersvorsorger auch vor allen Dingen nicht nur in Großbetrieben stärker sehen will, sondern auch generell. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt, der da gemacht wird, aber auch vielleicht nur ein kleiner.
Ja, das wäre auch ein eigener Podcast wert. Also alles, was jetzt im Betriebsrentenstärkungsgesetz sozusagen von der Politik jetzt in die Runde gegeben wurde, das ist nicht der große Wurf aus meiner Sicht. Da kann man deutlich mehr machen. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema, möchte ich diesen Podcast jetzt nicht überfrachten.
Genau. Ja, ich kann abschließend sagen, Sie sprachen das Thema Leistungsseite an. Sie lassen uns ja freundlicherweise seit vielen Jahren ins Haus und auch Stichproben ziehen. Wir kommen ja ebenfalls zu einer guten Beurteilung, was man ja aus den Veröffentlichungen erkennen kann, die wir dazu machen. Also ich glaube, an der Stelle brauche ich jetzt kein Marketing machen, sondern einfach nur auf die Tatsachen verweisen, was wir, wie gesagt, an Daten verfügbar haben. Und nach wie vor lassen uns ja nicht alle Häuser in ihre Karten schauen, was die Leistungspraxis angeht.
Ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal hervorheben. Und wir haben ja nichts zu verstecken. Im Gegenteil, wir sind gut aufgestellt und das darf sich auch jeder angucken, der qualifizierter drauf gucken möchte.
Ja, Herr von Löbbecke, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, für diesen Querschnitt einmal durch die Themen der Arbeitskraftabsicherung und darf mit dem neuen Produkt auch generell viel Erfolg wünschen.
Das ist total lieb. Danke für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann ein drittes Mal oder hören uns ein drittes Mal. Würde ich mich sehr freuen. Danke sehr.
Mit Sicherheit. Vielen Dank.
Dann bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss.
Wenn Sie zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden uns auf den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible und bei Podigee als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie dort eine gute Bewertung oder Anregung für unseren Podcast abgeben. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen allzeit gutes Gelingen. Bleiben Sie kritisch, aber positiv. Ihr Michael Franke.